Für die, die European Championship verfolgt haben, haben erlebt, dass am letzten Mittwoch im Zeitfahren von der Velofahren ein Schweizer Doppelsieg gegeben hat. Von Stefan Bisegger und von Stefan Küng, beides Thurgauer. Sie sind schnell, die Thurgauer. Ich habe das Problem auch, nicht unbedingt im Velofahren, aber beim Reden. Und ich bin eindringlich gebeten worden heute zum langsam reden, weil es wird übersetzt, also ihr wisst ja vielleicht, wir sind ja dran, also Probephase, es wird übersetzt. Da hinten in dem Jugendhaus sitzt jemand, der die Predigt übersetzt und ich habe einfach erfahren, dass ich einfach schnell bin. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt, ein bisschen langsamer zu werden, ist brutal schwierig, weil irgendwo hängt es ja mit der ganzen Persönlichkeit zusammen. Wir haben es im Lied gesungen, frei sein, das wollen wir. Und Jesus sagt der Vers, nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Heute wollen wir einen Blick in die Seelsorgepraxis von Jesus werfen und schauen, wie hat denn er frei gemacht? Was bedeutet es denn, dass der Sohn, dass Jesus Christus uns frei macht? Und es ist spannend, Jesus mal über die Schulter schauen, wie er mit Menschen umgegangen ist. Aber zuerst möchte ich mal aufzeigen, anhand von Petrus, wie Strategie auf dem Fundament von eigenen Prägungen und Verletzungen könnte aussehen. Der Petrus ist bekannt in der Bibel. Alle die, die die Bibel lesen oder schon Geschichten gehört haben, die wissen das. Der Petrus war schnell. Er war initiativ, selbstbewusst. Er war so ein bisschen Alpha-Tierli. Und ich sage jetzt mal, vielleicht war er ein ungeheiligtes Alpha-Tierli vorher. Man hat den Eindruck bei ihm, er ist ständig in Konkurrenz mit anderen Menschen. So steht beispielsweise in Matthäus 6, 26, Vers 33. Petrus behauptete, selbst wenn dich alle verlassen, ich werde bei dir bleiben. Also er hat sich immer mit anderen verglichen und wollte besser sein als andere. Nachdem Jesus ihm prophezeit hat, dass er ihn wird abstreiten, dass er ihn kennt, sagt Petrus, zwei Vers später, im Vers 35, nein, beharrte Petrus, nicht einmal, wenn ich mit dir sterben müsste. Ich werde dich niemals verleugnen. Und alle anderen Jünger beteuerten dasselbe. Und Petrus hat gesagt, ich sicher nicht. Die anderen sind dann auch nachgekommen. Eben, er ist Salvatierler, er ist oft vorausgegangen. Jetzt will ich einfach ein bisschen spekulieren. Ich weiss nicht, wie der Petrus von der Kinderstube hatte. Ich weiss nicht, wie er aufgewachsen ist, was er erlebt hat. Aber vielleicht ist er sehr leistungsbezogen erzogen worden. Vielleicht hat er sich seine Liebe müssen verdienen von den Eltern, indem er besser war als das Nachbarskind. Vielleicht ist er auch oft beschämt worden und hat sich müssen beweisen. Vielleicht ist er in der Schule unten durchgegangen und sein Lebensmotto, seine Lebensstrategie heisst heute, ja, keine Schwäche zeigen. Wie jeder Mensch bringt der Petrus all seine Vergangenheit, seine Prägungen, seine Verletzungen von seinem Herz mit in die Nachfolge von Jesus. Und dazu kann man sicher sagen, auch von seiner Persönlichkeit her, wenn man mit ihm ein Disk-Profil erstellt hat, dann hat er sicher viel dominante Anteile gehabt. Aber wir wissen es, entgegen allen Betäuerungen und allem guten Vorhaben, das er hatte, hat es nicht ganz geklappt. Und oft ist es so, in Drucksituationen kommt eben das Alte wieder führen. Das Unheiligte kommt dann führen, wenn Drucksituationen entstehen. Und so war es auch beim Petrus gewesen. Er hat dreimal abgestritten, dass er den Jesus kennt. Matthäus 26, im gleichen Kapitel, Vers 74 bis 75. Da steht, wieder sagte Petrus, ich schwöre bei Gott, ich kenne diesen Mann nicht. Und er redet auch von Jesus. Und in diesem Augenblick gerät der Hahn. Plötzlich fielen Petrus die Worte von Jesus wieder ein. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging fort und weinte bitterlich. Könnt ihr mitfühlen? Er weinte bitterlich. Elend ist ihm gegangen. weil er so versagt hat. Weil er so etwas anderes vorgeht. So etwas anderes hat er auf sich auf die Fahne geschrieben, als dass er nachher im Stand war zum Leben. Die Drucksituation hat das Alte vorgebracht. Er ist am Boden zerstört, voller Trauer, voller Scham. Ist er da und fühlt sich als Versager. Eine Lebensstrategie auf seinen Prägungen aufgebaut. Er leidet Schiffbruch. Er macht eine brutale Bruchlandung. Und ich könnte mir vorstellen, in dem er weinte bitterlich, sind vielleicht sogar Suizidgedanken drin gewesen. Ein bisschen später, immer noch völlig frustriert, sagt er zu seinen 6 Kollegen, also zu 6 von seinen Kollegen, komm, wir gehen fischen. Wir gehen wieder fischen, wie früher noch. Obwohl die Berufung von Petrus ein anderes war, seine Berufung war, Menschen zu fischen. Ein Fels sein. Menschen zu fischen. Geht er zurück unter seine Berufung und möchte und ist bereit, seinem Versagen Tribut zu zollen. Da kommt mir ein Gleichnis in den Sinn, auch das in der Bibel aufgeschrieben worden ist. Und zwar von dem Vater mit den 2 Söhnen. Und der jüngere Sohn hat sich als Erbe auszahlen lassen und hat einen voll auf Absturz gemacht. Nachher ist er zurückgekommen, ist zurück zum Vater gerückt und ist bereit gewesen, unter seiner Berufung wieder einzusteigen. Er hat gesagt, ich komme nicht mehr als Sohn, ich komme als Tagelöhner. Ich bin bereit, als Tagelöhner beim Vater zu arbeiten, wenn ich nur beim Vater sein kann. Ich glaube, das ist so ein Mechanismus im Versagen, dass man sagt, ja, wir sind es nicht wert. Wir gehen eins drunter. Wir leben nicht die Berufung, wo man denkt, dass Gott für uns vorgesehen hat, sondern ja, wir tun ein bisschen kleinere Brötchen backen. Geh wieder fischen. Wo Wunden nicht versorgt werden, wo Vergangenheitsbewältigung nicht geschieht, da gibt es Festlegungen, die einer guten Zukunft im Weg stehen. Aber das ist die Erfahrung von Petrus. Sein ganzer Anspruch, Jesus in mein Leben hineingesprochen hat, ist er bereit, um einfach aufzugeben. Und jetzt schauen wir die Strategie von Jesus an, wenn er ein neues Herz schafft, wenn er ein Herz wiederherstellt. Jesus ist natürlich, wir können es ja erahnen, nicht am Ende von seinem Latein. Und holt den Petrus genau an dem Punkt ab, wo der Petrus, der gute Petrus, gelandet ist. Am See Genezareth. Nach einer harten Bruchlandung, sagt er, ich habe schon ein bisschen erwähnt, sagt der Petrus im Johannes 21, Vers 3, die ganze Geschichte, und ich darum handle, Gott, ist aufgeschrieben im Johannes 21. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Die anderen meinten, wir kommen mit. Also fuhren sie im Boot hinaus, doch sie fingen die ganze Nacht über nichts. Und da kommt die herrliche Geschichte, wo Jesus am Ufer steht, am Morgen, und rausruft, sie haben ihn nicht erkannt, gesagt, den Fisch auf die rechte Seite auswerfen. Haben ihn nicht erkannt. Und sie haben das Netz voll Fisch aus dem See rausgezogen. Der Petrus hat es als erstes natürlich wieder gecheckt, oder? Und er hat gesagt, das ist Jesus. Und ist ins Wasser gesprungen und ist Jesus entgegengegangen. Und dort am Land hat Jesus für die ganze Fischer, für den ganzen Fischertrupp, hat sie gerade zum Frühstück eingeladen. Und das gefällt mir. Das ist ein erster Punkt von der Strategie, oder wie Jesus Seelsorge betreibt. Jesus dient dem Menschen ganzheitlich. Er schaut nicht nur die geistlichen Bedürfnisse an, die der Petrus jetzt vielleicht gerade hat, sondern die ganzheitlich. Und erst nach einem schmackhaften zum Morgenessen ist Seelsorge angesagt. Und Jesus schafft eine hilfreiche Atmosphäre. Aus dem Vers 20, Kapitel 21, Johannes 21, Vers 20, ergibt sich, dass das Gespräch, das jetzt stattfindet, nicht vor allen anderen stattfindet, sondern unterwegs beim Gehen. Nur Johannes ist ein bisschen hinten dran. So steht es dort. Jesus stellt nicht bloß, sondern schafft eine schamfreie Zone, eine Atmosphäre von der Sicherheit und von der Intimität. So zart, so behutsam ist Jesus und stellt ihm eine Frage. Und die Frage lautet Johannes 21, Vers 15a. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes. Das ist ganz wichtig, die Aussprache. Simon, Sohn des Johannes. Liebst du mich mehr als die anderen? Liebst du mich mehr als die anderen? Die Aussprache, und ich habe darauf hingewiesen, Simon, Sohn des Johannes, kommt uns nur einmal vor in die ganze Bibel, und zwar im Johannes 1, Vers 42, wo Jesus zum Petrus sagt, du sollst ein Fels sein. Also das ist wie jetzt Jesus, wenn er jetzt wieder die gleiche Aussprache braucht, dann sagt er zum Petrus, hey, es gibt einen Neuanfang. Neuanfang ist möglich. Ich habe dich berufen früher noch als Fels und jetzt gibt es einen neuen Anfang. Ich berufe dich wieder. Es geht um einen Neuanfang. Und das finde ich das Geniale bei Gott. Es gibt einen Neuanfang. Aber wenn wir eine Bruchlandung gemacht haben, wenn wir total versagt haben, bei Jesus gibt es einen Neuanfang. Wir dürfen ihn wahrnehmen. Jesus hebt an dieser Berufung fest, die er über Petrus ausgesprochen hat, trotz augenscheinlicher Schwäche. Beim Verbinden von der Wunde von zerbrochenem Herz geht es immer darum, zum Menschen ins volle Potenzial, das Gott für sie angedenkt hat, hineinzuführen. Das ist das Ziel. Und so auch beim Petrus. Nochmal zurück zu deren Aussprache, Sohn des Johannes. Das ist eine ganz spezielle Ansprache, dass er über den Vater angesprochen wird. Und ich glaube, das ist nur ein Grund, weil Johannes, Johanan, bedeutet, Gott ist gnädig. Also Gott schafft nicht nur einen Raum von der schamfreien Zone, sondern auch eröffnet einen Raum von der Gnade. Er öffnet den Raum von der Gnade, wo das Fundament ist für die folgende Seelsorge. Und der Raum von der Gnade sagt nichts anderes aus, als der Sieg ist bereits da. Wie er zum Josua vor einer Woche, von dir, die sich erinnern mögen, gesagt hat, hey, der Sieg ist dein, aber du musst noch kämpfen. Raum von der Gnade bedeutet, der Sieg von Jesus ist bereits vollbracht. Du darfst es von dich in Anspruch nehmen. Auf dem Boden dürfen wir jetzt miteinander reden, auf dem Boden von der Gnade. Es ist eine Einladung an Petrus, dass er sein Herz soll öffnen und dass er zu seinem Versagen darf stehen. Im Raum von der Gnade kann ein Mensch zu seinem Versagen stehen. Also, Jesus hat zuerst den Raum von der schamfreien Zone und von der Gnade geschaffen, bis er dann sich ein Herz gemacht hat. Wie einen ganzen behutsamen Chirurg macht er sich an das Herz von Petrus. Der Petrus, wenn wir uns daran erinnern, lebt ja immer noch unter dem Schmerz, dass er die Frage über Jesus kennt, dreimal mit Nein beantwortet hat. Also ein guter Seelsorger macht Jesus ihm keinen Vorwurf, sondern stellt ihm eine nachdenklich machende Frage. Und stellt ihm insgesamt dreimal die Frage nach der Liebe zu Jesus. Also auf die dreimal sagen, ich kenne den Jesus nicht, stellt Jesus dreimal die Frage nach der Liebe. Er wird behutsam an seine Vergangenheit herangeführt. Das Befassen mit der Vergangenheit gehört zum Heilungsprozess dazu. Man kann nicht einfach Gras drüber wachsen lassen, sondern man muss die Vergangenheit ansprechen. Man muss nicht grübeln, aber es geht darum, die Vergangenheit anzuschauen. Und Jesus macht das auf eine sehr behutsame, sehr sorgfältige Art mit dem Petrus. Und gibt dem Petrus dreimal die Chance, seine Beziehung zu Jesus neu zu deklarieren. Finde ich auch mega spannend, wenn wir so neue Sätze möchten, in unser Leben integrieren, dann geht es ja auch darum, zu unserem Hirn neurologisch gesehen, um irgendeine neue Pfad zu schaffen. Und dann müssen wir auch, das passiert auch durch Wiederholung. Also nebst dem, dass Jesus natürlich die Vergangenheit von Petrus anspricht oder das dreimal ansprechen, geht es aber auch darum, dass er wie auch möchte mit dem Petrus eintrainieren, seine Liebe zu ihm. Und der Petrus antwortet ein bisschen zaghaft, nicht mehr in dieser Selbstsicherheit, wie wir ihn eigentlich kennen bis dahin, antwortet er ihm im Vers 15. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Die Frage war, liebst du mich mehr als die anderen? Die Antwort von Petrus, ein klares Ja. Herr, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Die Frage nach der Liebe zu Jesus ist die wichtigste Frage in der Seelsorge. Egal, in welcher Aufgabe dass du stehst, die Liebe legitimiert dich. Die Liebe zu Jesus legitimiert dich, in der Autorität von unserem dreieinigen Gott dürfen zu handeln. Augustinus hat einmal folgenden Satz gesagt, ihr seht das Zitat auch eingeblendet: Liebe und dann tue, was du willst. Lieb und mach, was du willst. Mir gefällt das. Ich glaube, wenn wir Gott lieben würden, die 615 Gebote aus dem Alten Testament zur Makulatur, wie es nämlich in der Liebe beinhaltet ist. Ich möchte es mit einer Ehe vergleichen. Ich glaube, in einer Ehe, wo die Liebe vorhanden ist, ganz tief gesetzt ist, wo die Liebe vorhanden ist, dann mag es viel mehr verträgen. Oder? Dass man vielleicht einmal auch versagt, dass man mal etwas, ein schlechtes Wort sagt über den anderen. Es bricht dann nicht gerade, es eskaliert nicht gerade. Aber in einer Ehe, wo immer alles gerade eskaliert, ist eigentlich ein Zeichen da dafür, dass wie der Boden von der Liebe nicht da ist. Die Liebe schafft den Boden von der Sicherheit. Und eben vor allem natürlich auch im Dienst von Jesus ist es die grundlegende Frage. Warum kann denn Jesus überhaupt die Liebe zu ihm einfordern? Jesus kann die Liebe nur einfordern, weil er selber die Liebe ist. Er schaut im 1. Johannesbrief. Jetzt werde ich wieder zu schnell. Und weil er uns zuerst geliebt hat. Und die Liebe, mit der Jesus uns geliebt hat, die beinhaltet sogar die Vergebung. Ebenfalls im 1. Johannes 1, Vers 7 steht der Vers: Wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, wenn wir die Beziehung mit Gott leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. In dieser Liebe zu Jesus ist Vergebung inklusive. Und das ist nochmal ein Kernstück von jeder Seelsorge, Vergebung. Vergebung ist entscheidend und wird auf dem Boden von der Gnade ermöglicht. Ich erinnere mich an einen Tag, den wir mal da rein hatten mit Ursula Link, wo sie gesagt hat, wie sie am Mörder von ihrer Tochter vergeben hat. Wie schwer muss das sein, am Mörder von der Tochter vergeben? Oder als ich gelesen habe von der Corrie ten Boom, wo sie plötzlich vor ihrem Peiniger aus dem KZ gestanden ist, nach einem Gottesdienst, und der sie um Vergebung gebeten hat. Wie schwer muss sie, ein Mensch, der einem so verletzt hat, missbraucht hat, können zu vergeben? Und ich glaube, das ist der schwierigste Punkt in der ganzen Seelsorge, in der ganzen Vergangenheitsbewältigung, ist, so Menschen, die einem verletzt haben, in der Vergangenheit können Vergebung zusprechen. Und doch absolut entscheidend. Absolut entscheidend. Es ist die Grundlage für die Heilung von einem zerbrochenen Herz. Eine Schriftstellerin, eine amerikanische Schriftstellerin, Dani Lamotte, hat einmal gesagt, nicht zu vergeben ist so wie Rattengift zu trinken und dann darauf zu warten, dass die Ratte stirbt. Da ist so viel Wahrheit drin. Wenn wir nicht vergeben, werden wir eigentlich den anderen bestrafen. Wir wollen unserem Hass, unserer Rache gegenüber einem anderen Ausdruck geben. Das Problem ist, dass wir das Rattengift selber trinken. Wir hoffen, dass es dem anderen schlecht geht, aber eigentlich geht es nur uns schlecht. Ich glaube, Vergebung in der Vergangenheitsbewältigung ist gewaltig schwierig. Ist gewaltig schwer und kann wahrscheinlich nur von Menschen gelebt werden, die verstanden haben, was Jesus Christus ihnen vergeben hat. Ich möchte auch nochmal ein Zitat. Ja, habe ich einen Durcheinander gemacht. He? Von Max Lucado. Entschuldigung, Evelyn. Du kannst niemandem mehr Vergebung zusprechen als Gott dir. Das ist eben auch eine Wahrheit. Egal, was du erlebt hast in deinem Leben. Und ich weiß, es gibt ganz schwere Geschichten. Egal, was du erlebt hast, du kannst einem Menschen nie mehr vergeben, als Jesus Christus dir vergeben hat. Vielleicht hat es damit zu, dass wir das Gefühl von unserer Schuld vor Gott nicht mehr so haben in der heutigen Zeit, dass wir auch das Bild oder von einem heiligen Gott ein bisschen verloren haben. Aber wir möchten die Wahrheit, die geistliche Wahrheit einfach einmal da stehen lassen. Und im ganzen nächsten Jahr, 2023, darauf zurückkommen. Vergebung ist ein juristischer Akt und hat zuerst mal gar nichts mit dem Gefühl zu tun. Es ist ein juristischer Akt, dass ich das Recht auf Hass, auf Rache, auf Wiedergutmachung loslasse. Ich muss mich gar nicht danach fühlen. Es ist ein juristischer Akt und ich rein kann machen, weil es richtig ist. Und es ist Grundlage für die Heilung von einem zerbrochenen Herz und das Tor zu einer allfälligen Versöhnung. Das eine habe ich schon gesagt, Grundlage für Heilung von einem zerbrochenen Herz und das andere ist das Tor zu einer allfälligen Versöhnung. Manchmal kann aus der Vergebung heraus eine Versöhnung passieren. Das ist aber nicht immer möglich. Es ist auch nicht immer sinnvoll, vor allem wenn Gefahr besteht, dass die Verletzungen immer wieder passieren. Dann ist eine Versöhnung nicht immer sinnvoll, aber Vergebung immer total notwendig. Das Resultat von dieser Wiederherstellung von Jesus durch Jesus sind zwei Punkte. Zuerst ist hineinfinden in ein Leben, wie Gott für mich gedacht hat. Und das Zweite ist hineinfinden in ein Leben mit mehr Liebe. Das steht auf dem Spiel. In dem, dass Gott unser Herz erneuert. Extrem viel, finde ich. Hineinfinden in ein Leben, wie Gott es für mich gedacht hat. Jesus sagt zum Petrus, also Petrus erwiderte, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Lämmer. Jesus vergibt dem Petrus seine Verleugnung. Das kommt nicht explizit vor in dem Text, aber implizit kommt es sehr wohl vor, dass da Vergebung beinhaltet ist. In dem Auftrag, weide meine Lämmer, führt, da ist die Vergebung drin und führt gerade auch wieder zu einem Auftrag. Vergebung und Auftrag in einem. Als Tribut für sein Versagen ist der Petrus bereit, unter seiner Berufung zu leben. Durch Vergebung und Heilung von seinem Herz wird er hineingeführt wieder in die Führungsaufgabe, wo Gott für ihn gedacht hat. Ist wieder eine Führungsaufgabe. Gott braucht das, was vorhanden ist im Leben von Petrus. Seine dominanten Anteile auch. Aber er macht aus einem ungeheiligten dominanten Menschen, aus einem ungeheiligten Alpha-Tier, ein mehr geheiligtes Alpha-Tier. Er wird noch nicht fertig sein, der Petrus. Es geht weiter in seinem Leben. Aber er ist einen Schritt weitergeführt. Gott setzt ihn wieder ein in den grossen Auftrag, in den Hirtendienst. Und das Zweite ist, Sinn finden in einem Leben mit mehr Liebe. Die Erfahrung von der Vergebung ist, sie setzt Liebe frei. Vergebung setzt Liebe frei. Der Petrus hat ja auf die Frage, liebst du mich mehr als die anderen, nicht geantwortet, ja, ich liebe dich mehr als die anderen. Und doch ist seine Antwort eindeutig gewesen, ja, ich liebe dich. Es gibt eine Geschichte in der Bibel mit der ähnlichen Wortwahl. Im Lukas 7, Vers 47 ist die beschrieben, wo Jesus über eine Frau sagt, ich sage dir, ihre Sünden, und es sind viele, sind ihr vergeben. Also hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch, durch dem nur wenig vergeben wurde, zeigt nur wenig Liebe. Wenn ihr den Zusammenhang zwischen Vergebung und Liebe rausgehört, an einem Menschen, der viel vergeben ist, und der Petrus hat in dieser Geschichte extreme Tiefe und viel Vergebung gebraucht, der kann mehr lieben. Wer die Erfahrung macht vor dem heiligen Gott, dass der heilige Gott uns freigesprochen hat, uns vergeben hat, alle Schuld, der kann mehr lieben, der wird zur Liebe freigesetzt. Der Petrus hat gewusst, dass er abhängiger ist von Gottes Gnade als die anderen. Und darum hat er auch mehr können lieben als die anderen. Durch die Erfahrung von der Vergebung wird er mal liebesfähiger. Eben noch war es so, dass der Petrus sein eigenes Leben mehr geliebt hat als Jesus. Darum hat er Jesus ja verleugnet, weil er Angst gehabt um seine eigene Haut. Der Petrus ist durch die Seelsorge, durch Jesus Christus zu einem Mensch geworden, der mehr hat können lieben. Und darum kann ihm Jesus sagen, im Vers 18, Johannes 21, Vers 18, ich versichere dir, als du jung warst, konntest du tun, was du wolltest und hingehen, wo es dir gefiel. Als du jung warst, hast du dich mehr geliebt als mich. Doch wenn du alt bist, das Alter alleine macht es nicht aus. Aber die Seelsorge von Jesus macht es aus. Die Erfahrungen, das Aufräumen, die Vergebung in Anspruch nehmen, das Heilig vom Herz. Wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen und hinbringen, wo du nicht hingehen willst. Das ist ein Zustand beschrieben, wo die Liebe zu Gott grösser ist als die Liebe zu sich selber. Und ich glaube, das, ich weiß nicht, wie attraktiv das da für dich tönt, aber ich glaube, das ist das Erstrebenswerte. Ich glaube, dann findet unser Leben zum Glück. Dann finden wir unsere Berufung, die Gott für dich und für mich vorgesehen hat. Das wünsche ich uns von allen von ganzem Herzen. Wir alle brauchen den Heilungsprozess, um besser zu dienen, um mehr zu lieben. Mecha, ich habe da in dem Skript mit zwei N geschrieben, Mann kann sein Leben, sein ganzes Leben lang in eigene Regie führen. Das ist möglich. Aber wenn du möchtest von Gott gebraucht werden und wenn du möchtest in deine Berufung hineingeführt werden, dann musst du den Kreator Jesus Christus an dein Herz anlassen. Im Kurs Leben in Freiheit möchten wir dem Sohn, der wirklich frei macht, Raum für seine Seelsorge geben. Amen. Vater im Himmel, Jesus Christus, Heiliger Geist, danke von ganzem Herzen, dass du jeden von uns führen möchtest. Ich möchte dir Dank sagen, dass du mit jedem von uns einen genialen Plan hast. Herr, du hast eine Sicht über unser Leben, die besser ist als das, was wir sehen. Du möchtest, dass wir in deine Berufung hineinwachsen können und mehr lieben können. Du setzt uns nicht nur grossartige Ziele, sondern du gibst uns auch Unterstützung. Danke, Herr, dass du dass du ein neues Herz kannst schaffen, dass du ein gebrochenes, ein zerbrochenes Herz wieder herstellen kannst. Da bitte ich dich von ganzem Herzen, dass wir das dürfen erfahren. Immer mehr, Herr. Wie gut, dass du bist, wie zart, dass du bist, wie behutsam, dass du dein Skalpell an unserem Herz ansetzt und uns zu Menschen möchtest machen nach deinem Herzen. Dir wollen wir dir geben. Es geht um dich, es geht nicht um uns. Dich können wir mehr lieben als uns selber. Amen.